Jesus Christus, der wahre Weinstock. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weinbauer. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, schneidet er ab. Eine Rebe aber, die Frucht trägt, schneidet er zurück. So reinigt er sie, damit sie noch mehr Frucht hervorbringt. Ihr seid schon rein. Ihr seid es aufgrund des Wortes, das ich euch verkündet habe. Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht hervorbringen. Sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, geht es ihm wie der unfruchtbaren Rebe. Er wird weggeworfen und verdorrt. Die verdorrten Reben werden zusammengerieben und ins Feuer geworfen, wo sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt. Eure Bitte wird erfüllt werden. Dadurch, dass ihr reiche Frucht tragt und euch als meine Jünger erweist, wird die Herrlichkeit meines Vaters offenbart.
Yeah. Auf den Herrn. Hallo zusammen. Ich freue mich, wieder hier zu sein. Ich habe euch ganz gern. Ich komme so gern her. Jesus benutzt gerne Bilder. Und ich finde das total gut, weil mein Gehirn funktioniert auch so. Je verrückter und komischer und abstrakter die Bilder sind, desto mehr bleibt es irgendwie haften. Also irgendeine ganz komische Verknüpfung, das weiß ich in 100 Jahren wahrscheinlich noch. Und weil Gott einer ist, der uns erschaffen hat und genau weiß, wie wir ticken, arbeitet er eben auch mit Bildern. Was ich auch noch so an der Bibel gern habe, ist, dass sie, außer dass sie Gottes ewiges und bestehendes Wort ist, so eine Mehrschichtigkeit hat. Das heißt, ich lese mit 14 diesen Weinstock-Vers und denke, super, Wein ist jetzt nicht so mein Ding, aber vielleicht bleibt irgendwas davon hängen an mir. So, denke, ja, das bewegt mich. Dann lese ich es mit 20, denselben Vers, und denke, wow, was steht da drin, das ist der Hammer, voll für mein Leben. Dann lese ich es mit 30 und denke, ja, Wein, ich mag Wein, kann jetzt ein bisschen mehr Bezug dazu herstellen. Dann 40 und so weiter. Auf jeden Fall, ich liebe das, dass ein und dasselbe Vers immer und immer wieder anders zu uns Menschen, zu mir sprechen kann. Und heute möchte ich über einen sehr ermutigenden Aspekt in diesem Weinstock, das, was die Claudia so schön gelesen hat, mit euch ein bisschen auseinanderfalten. Und zwar könnte man, ne, ihr habt ja gehört, der Vater, was ist hängen geblieben? Sag mal schnell Stichworte, was die Klausi gelesen hat, Stichworte. Rebe, was noch? Was? Mhm, bleiben, okay, Entschuldigung, ich bin auf der Ahne mit Jüngste. Frucht, was noch? Verdorrte Rebe, was noch? Abgeschnitten! So. Danke, das wollte ich natürlich. Aber ich möchte heute wirklich über einen positiven Aspekt sprechen in dieser Bibelstelle. Und zwar über unser Wachstumspotenzial, was da drin steckt. Über Wachstumspotenzial und über echte Veränderung, die von innen kommt und deswegen auch mehr Dauer hat als andere Veränderungen. Ach ja, und dann, also nicht, dass ihr denkt, ich brauche den Stoff. Nein, nein. Es gibt heute auch was zu gewinnen. Wenn ihr mir gut zuhört, ich weiß, das ist jetzt von der Pädagogik her voll der alte Trick. Ich versuche alles. Also wenn ihr mir gut zuhört bis zum Ende, dann werde ich eine Quizfrage stellen und derjenige, der als erster hierher gerannt kommt und mich anbrüllt mit der richtigen Lösung, der darf heute eine Flasche von meinem derzeitigen Lieblings Rotwein mitnehmen. Kommt aus Italien. Ist der rote Wein. Also wenn jemand Weißwein mag, hat heute Pech gehabt. Don't forget. Stell's mal dahin. So. Also, stellt euch Folgendes vor. Es ist privat übrigens, nicht zum Weitererzählen, ne? Nicht, dass es um die ganze Welt geht und so. Morgens 5.45 Uhr, es ertönt aus der Küche folgender Lockruf.
Silke Maus, Kaffee!
So oder ähnlich lieblich. Von mir kommt ein freundliches. Das ist so abgemacht zwischen meinem Gatten und mir, weil er hat früher mal gerufen und dann kam nichts und ich kam auch nicht runter und dann war er natürlich ein bisschen beleidigt. Also haben wir abgemacht, ich muss zumindest irgendeinen Laut von mir geben, da ich des Sprechens morgens noch nicht den ganzen Sätzen so, ja, also ist nicht so meins, aber als denn schaffe ich es noch weitere 10 Minuten, mich hin und her zu drehen, ich kann nicht aufstehen. Irgendwann muss ich. Ich schmeiße mich also in meinen Lieblings-Plüsch-Morgenmantel, der ist pink und ich liebe ihn sehr. Mein Mann sagt, das geht gar nicht, da kriegt man ja Augenkrebs, aber ich finde ihn sehr kuschelig. Ich ordne meine Gelenke und gucke, dass meine Bänder und Sehnen irgendwie so zusammen sind, dass ich die Treppe runterkomme, wir haben einen Handlauf, das geht. Ganz so schick bin ich morgens noch nicht wie abends und dann komme ich in den Küchentisch und wir haben so einen Bartisch, also hohe Stühle. Ich ziehe mich da irgendwie hoch, greife mit der einen Hand zur Kaffeetasse, schaue in die Augen meines Gatten und denke, yeah, ich habe es wieder geschafft, ich bin so gut. Ein Blick in seine Augen verrät mir aber, irgendwas passt hier nicht. Er guckt etwas enttäuscht, wirft nur kurz einen kleinen Blick auf die Kaffeekanne und guckt mich an und ich denke, scheiße. Ich habe es schon wieder vermasselt. Wir haben nämlich noch eine Abmachung. Abends decke ich den Tisch für morgens. Dann muss er das nicht machen, weil er macht jeden Morgen Frühstück. Er macht Müsli, schnibbelt Obst und kocht für mich Kaffee, er trinkt Tee. Also es ist also echt Action. Ne? Und ich könnte ihm ja entgegenkommen, wenn ich das abends schon erledige, bevor ich ins Bett gehe und dann ich sehe nicken. Ja, ich sehe das ja auch. Das macht total Sinn. Aber manchmal klappt es halt und meistens eher nicht. Und das ist nicht so schön. Trotz mehrmaliger Änderungsversprechen, doch ab morgen klappt es halt eben nicht dauernd. Also eher selten. Aber ich möchte sagen, ein Freund von mir hat es ausgerechnet, letzte Woche hatte ich eine Siegesquote von 60%. 60%! Freitag war es schon wieder nix. Ja. Vielleicht hast du schon mal selber auch so über deinen eigenen Charakter, deine Versprechungen reflektiert oder du wurdest reflektiert und konfrontiert und du bist dann zu dem Schluss gekommen, sagst du, ab heute ändere ich mein Leben, ab heute bin ich freundlich zu meinen Kollegen, ist ganz gut fürs Arbeitsklima, so als Tipp, und du gibst dir ganz viel Mühe und du grüßt auch die, die du nicht so leiden kannst und versuchst einfach auch heiter zu sein. Du erinnerst dich, yeah, ich bin gerettet, Jesus ist mein Freund, mit dem schaffe ich alles. Und die anderen sind ja auch nicht so übel und du kriegst das gut hin. Du schaffst es die ersten 2 Tage. Du hast dich zwar gewundert, warum du deine Freundin am Abend immer so angezickt hast oder warum du so emotional erschöpft warst, aber es hat funktioniert. Bis diese Sekretärin zum 1000. Mal ihren raschelnden Vesperbeutel auf den Tisch neben sich legt und neben dem Tippen geräuschvoll ein Möhrchen knabbert. Vorbei ist es mit deiner Freundlichkeit, dein wahres Ich kommt nach oben gerannt wie ein Vulkan und flippt dezent aus. Was ging schief? Was ging schief? Du hattest dir so viel Mühe gegeben. Es ging vielleicht deswegen schief, weil diese Gründe irgendwie von außen kamen. Du hast versucht, dich zu ändern. Vielleicht hast du ein bisschen Druck gekriegt vom Chef, der gesagt hat, du, also fürs Arbeitsklima, ne? Wenn man ein bisschen freundlicher ist, das hilft schon. Und du denkst, ja. Druck von außen oder du hast Angst, jemanden zu verlieren, weil du nicht nett oder freundlich genug bist. Du hast Angst, irgendwas zu verlieren, deswegen änderst du Dinge. Und das bringt uns dazu, dass wir sagen, okay, ich will mich ändern. So ist das irgendwie nicht cool, so kommen die anderen auch nicht so gut mit mir aus. Ich sehe, da ist Bedarf, ich ändere mich jetzt. Also ehrlich gesagt, meine Angst ist, dass mein Mann demnächst irgendwann mal streikt und ich das Frühstück selber machen muss. Aber ich versuche es wirklich zu verinnerlichen. So. Also ich bin dran, 60%, ich gebe nicht auf. Ja, im Ernst, in dem von Claudi so schön gelesenen Bibeltext, da gibt es noch was ganz Großartiges zu entdecken. Und zwar im Johannes 15, 1 bis 3. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Er schneidet jede Rebe ab, die keine Frucht bringt, und beschneidet auch die Reben, die bereits Früchte tragen, damit sie noch mehr Frucht bringen. Ihr seid schon durch die Botschaft, die ich euch gegeben habe, beschnitten. Da sind drei Leute in dieser Bibelstelle oder drei Jobbeschreibungen. Und das Beteiligte sind Gott, Jesus und du. Und jetzt lassen wir die mal reinkommen. Jetzt kommt erstmal Gott rein. Wo ist Gott? Gott, komm. So. Was machst du denn? Aha. Okay, der Weinbauer. Ab und beschneiden. Und er sieht irgendwie, er sieht nicht grimmig aus, ne? Nicht wirklich. Irgendwie scheint das ihm richtig Spaß zu machen. Macht dir Spaß? Gott, macht dir das Spaß? Okay. Na gut, dann haben wir gesehen, der Weinbauer durchschneidet, beschneidet, durchsieht, schaut und sortiert. Danke Gott. Könnt ihr auch gerne für Sie applaudieren. Und es macht ihm Spaß, ja? Er ist der Weinbauer, er ist der Chef von der Dianze. Ne? Seine Aufgabe ist, durch pure Handarbeit die Trauben auszusortieren, zu verläsen, heißt es im Schwäbischen. Einzeln die Reben anschauen, bringen die gute Frucht, ist das cool, lass mal dran. Ist das nicht so eine gute Frucht? Frucht, Frucht, Frucht. Was ist denn gemeint mit Frucht? Lass uns mal eben den Galater 5, 22 bis 23 anschauen. Das steht im Neuen Testament. Was ist gemeint mit Frucht? Da steht, wenn dagegen der Heilige Geist unser Leben beherrscht, wird er ganz andere Frucht in uns wachsen lassen. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Nichts davon steht im Widerspruch zum Gesetz. Also diese Frucht, da geht es quasi um Charaktereigenschaften. Und weißt du, was ich noch total spannend finde? Und das habe ich tatsächlich all die Jahre gar nicht, ich habe ein paar gelesen, aber ich habe es nicht verstanden, beziehungsweise habe es falsch gelesen. Hier geht es um Frucht in der Einzahl. Also du kannst dir nicht eine von denen raussuchen. Oh, Friede, Freude, Eierkuchen, nein, Friede, Freude, Sanftmut. Sanftmut, da fehlt es mir noch ein bisschen, da muss ich mich noch ein wenig verändern. Also, dann nehme ich das in Angriff und ab morgen bin ich sanftmütig. Das ist es eben nicht, sondern das alles, was wir gerade gelesen haben, ist die Frucht des Heiligen Geistes. Das finde ich total spannend. Das ist wie, noch ein anderes Bild zu nehmen, also so ein Obstsalat. Ja, das sind einzelne Früchte und dann kommen die zusammen in eine Schüssel. Ja, nee. Also gut, das andere war besser. Wir brauchen in allen diesen Bereichen Wachstum. Und Gott, der ist der Fachmann, der Weinbauer, der genau weiß, was dranbleiben kann, wo was zurückgeschnitten werden muss, um für was anderes mehr Licht zu lassen, Platz zu schaffen. Gott, der Weingärtner, der sorgt dafür, dass du wachsen kannst. Die Bedingungen klärt er. Ohne Zurückschneiden gibt es kein dichtes Wachstum. Dann sind die Stängel eher dünner, werden immer dünner und nachher machst du das war's. Wir haben in unserem Garten auch so Weintrauben, so, also ziemlich viel. Und ich bin noch nicht so lange so ein Gartenfreak und hatte von Tuten und Gärtnern keine Ahnung. Hab's auch jetzt noch nicht so gut, aber da war auch eben so ganz viel Wein und das sah so super aus. So viele Weintrauben, voll der Hammer, Riesenblätter und denk, wow. Dann habe ich die mal probiert und denke, Die waren echt überhaupt nicht gut, die waren total sauer und vom Geschmack her so, aber die sahen echt super aus. Also habe ich gedacht, na gut, vielleicht schmeckt es nur mir nicht, habe versucht, sie an den Mann zu bringen. Das ging auch schief, also sie haben noch zur Dekoration getaugt. Und dann habe ich gedacht, ja gut, ein bisschen Licht brauchen die schon, so viele große Blätter, das ist selbst mir klar, dass dann da nicht so gut was ran kann. Dann habe ich halt so eine Schere genommen und habe dann ein bisschen Luft reingeschnitten, so. Und das war's. Also das, ich fand das gut, das sah luftig aus und ja. Also ich habe mir da bis jetzt noch nicht zugetraut, diese Triebspitzen richtig zu beurteilen und dann, ach, das muss hier weg und das muss da weg und also ich bin da noch wirklich nicht der Crack und deswegen wird es auch in diesem Jahr wieder ganz, ganz viele Weintrauben geben, die ich dann gleich als, guck mal, ich habe hier eine schöne Zierde verschenken werde, weil alles andere ist ein bisschen gemein, die schmecken echt furchtbar. Jetzt habe ich mich ja doch wieder etwas mehr mit Gatten beschäftigen dürfen aufgrund dieses Themas und lasse euch nun teilhaben an meiner Gartenweisheit. Denn man sollte unbedingt, habe ich gelesen, bei dem Wein sollte man ausgeizen. Wir sind immer noch beim Weingärtner, das ist seine Aufgabe. Ausgeize, auf Schwäbisch, bei die Tomate. Okay, das wisst ihr, wie es geht, oder? Ja, weil das erkläre ich dann nicht. Also Tomate ausgeize. So. Das macht man da wohl auch. Und das ist ein wöchentlicher Einsatz. Wöchentlich wird ausgegeizt, weil die wachsen wohl relativ schnell, diese, wie heißen die denn? Geiztriebe. Na dann, wieder was gelernt. So, wenn man das macht, dann ist die Folge davon, größere und mehr Früchte. Und ich investiere dafür nicht wöchentlich Zeit, da habe ich nämlich echt keine Zeit für und deswegen wundere ich mich inzwischen auch nicht mehr, dass es kleine Früchte sind und die schmecken wirklich ein bisschen bitter. Außer um Ausgeize sollte man sie noch entspitzen. Ist das nicht großartig, dieses Bild vom Weinbau und vom Weingärtner und mit Bezug auf unseren Charakter, man sollte die Silke manchmal etwas entspitzen. Ja, ich glaube, das täte ihr gut. Ob es ihr immer gefällt, lassen wir mal dahingestellt. Das war ein Reim. So, wenn man entspitzt, dann gibt es, also die Folge ist also eine Saftstauung, die dann mehr Energie in die Früchte pumpt, wenn sie sie braucht. Auch interessant. Man bricht was weg, aber irgendwie gibt es mehr Schub. Sehr schön. Und dann sollte man noch ausbrechen. Also Wasserschosse wegbrechen, weil die nehmen Energie für nichts und schießen nach oben. Und dann gibt es noch sogenannte Kümmertriebe. Ist das nicht großartig? Wer von euch hat auch in seinem Leben ab und zu mal Kümmertriebe? Also ich kenn's. Und Kümmertriebe haben keine Blüten, also kann man sie auch wegmachen. Die stärksten Knospen, die belassen wir und den Rest packen wir weg. Und das alles erfordert viel Einsatz und viel Sachkenntnis. Und Gott hat das alles. Die Frage ist aber, was verhindert denn, dass Licht an mich rankommt, dass Gottes Wärme an mich rankommt? Vielleicht lebe ich irgendwo in einem übergroßen Schatten von, was weiß ich, ungesunde Beziehungen, die mir Licht nehmen, ungesunde Medien, Serien, die nicht unbedingt gesehen werden müssten, weil es einfach nur Bullshit ist. Trotzdem was mit mir anrichten. Es ist so, wenn man schneidet, dann entstehen sogenannte Rebtränen. Das ist grob verpixelt, aber ich glaube, ihr könnt es alle erkennen. Und das hat mich total berührt, dieses Bild. Also wenn man dann da so abschneidet, schnipp, ja, dann kommt da so Flüssigkeit raus. Und das ist notwendig. Und guck mal, da ist irgendjemand und sammelt sogar diese Rebträne in eine Flasche. Frag mich nicht, was man damit macht. Aber ich fand das Bild so schön, weil es bedeutet, auch wenn es mal unangenehm wird oder wenn der Schnitt ein bisschen sich krass anfühlt, den der Weinbauer gerade bei uns vornimmt, dass die Tränen, die vielleicht fließen, auf jeden Fall nicht verloren gehen. Gott fängt die auf und er macht was Gutes draus. Und deswegen, ja. Ich liebe dieses grob verpixelte Bild, das gibt es auch in klein und deutlich, müsst ihr mal schauen, im Internet Rebträne und dann, ich finde das wunderschön. Okay, und dieser Rebschnitt, ja, der sieht für die Laien ja echt übel aus und sieht nach Zerstörung aus, also wenn man das auf so einem Weinberg da mal anguckt, da liegt alles erstmal auf dem Boden und Die Blätter sind weg und dann hingen dann da die Trauben dran und das sieht irgendwie schon ein bisschen kümmerlich aus. Und vielleicht traust du Gott dem Weingärtner nicht, weil du schon erlebt hast, dass vielleicht ein Möchtegern-Gärtner an dir rumgeschnibbelt hat. Einer, der es gut gemeint hat, aber dem tatsächlich die Sachkenntnis gefehlt hat. Und dann hat er an dir rumgeschnibbelt und dann hat es furchtbar wehgetan und das hat überhaupt gar nicht mehr die Form, die du von dir so kanntest und das hat auch keiner Tränen aufgefangen. Und deswegen bist du ein bisschen misstrauisch oder vielleicht ein bisschen viel und sagst, schon recht, aber lass die Finger von mir, da wird nicht rumgeschnibbelt. Du hast vielleicht auch keine größere Frucht bekommen, obwohl du beschnitten worden bist. Und sagst, das hat doch schon so wehgetan oder ich habe doch hier Dinge hergegeben oder die wurden bei mir ausgegeizt und ich dachte, ich hätte das jetzt schon durch. Und das ist aber nichts nachgewachsen. Mein Schwiegervater, der lebt nicht mehr, aber der hat unheimlich gern in unserem Garten gearbeitet und das war auch gut, weil da hatte ich noch weniger Ahnung. Und dann kam er immer und sagte, so Mädel, komm, ich schneide. Und dann ist er okay. Und dann hat er geschnitten. Aber ganz ohne, ganz ohne. Und ich so, Und er sagt, das kommt wieder. So, Meistens war das auch so. Ja, es sieht am Anfang ein bisschen übel aus und kommt dann erstaunlicherweise doch und kraftvoller, wie gesagt, ganz oft. Also wenn es der Herr selber macht, dann glaube ich, ist es garantiert so. So, es ist also verständlich, wenn du verletzt wurdest auf die eine oder andere Art von unprofessionellen Weingärtnern, dass du misstrauisch bist. Aber die Frage ist, wer könnte professioneller sein als der Weingärtner, der die Rebe gepflanzt hat und danach schaut, der sie erschaffen hat? Ob es sich nicht lohnt, einen Vertrauensschritt zu wagen und zu sagen, okay, du bist der Weingärtner, du bist der Profi und du weißt, wie es funktioniert. Und er macht das mit individueller Art. Der guckt jede Rebe an. Der macht nicht hier Rebstock, sondern der schaut tatsächlich, nimmt das hoch, schaut das an. Und die einen brauchen ein bisschen mehr, die anderen brauchen ein bisschen weniger. Gott ist kein Weingärtner, der einen Kahlschlag macht, sondern der schaut sich das alles ganz einzeln und ganz besonders an. Und außerdem macht er sogar noch einen Sommer- und einen Winterschnitt. Also es wird ordentlich geschnibbelt in Gottes Reich, wenn man das mal so. Ne? In Johannes 15, Vers 5, da steht, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, wird viel Frucht bringen, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Jetzt kommt also Jesus und der hat auch eine Jobbeschreibung. Hallo Jesus, schön, dass du bei uns bist. So, Momento. So. Also, die Jobbeschreibung von Jesus ist die hier. Die Versorgung mit Nährstoffen und Wasser. Ist ganz schön anstrengend, oder? Ja, permanent hier Futter ranschaffen und Wasser pumpen, oder? Das ist ein Fulltime-Job wahrscheinlich, oder?
Auf jeden Fall.
Okay, also es ist aber eigentlich, also es ist deine Verantwortung, ne? So, du bist zuständig für Wasser und Nährstoffe und du gibst die ab an die Trauben dann. Super, danke, bleib dran. Ne? Also, danke, danke Jesus, auch da einen herzlichen Applaus. Jesus ist der wahre Weinstock, sagt er von sich. Sein Job ist es, Nährstoffe und Wasser an die Reben abzugeben. Und wie vorhin schon ne, mit ihm besprochen, also das hat er echt viel zu tun. Es ist seine Verantwortung, dass die Reben ernährt werden. Und jetzt Achtung. Achtung! Ganz wichtig. Die Reben werden vom Weinstock nicht versorgt, weil sie so gute Früchte bringen. Die Reben bringen so gute Früchte, weil sie vom Weinstock so gut versorgt werden. Okay? Und weil ich eure Gesichter so sehe und mir das schon dachte, sagen wir es jetzt alle nochmal. Auf drei. Eins, zwei, drei. Die Reben werden vom Weinstock, weil...
Die Reben bringen so gute Früchte, weil sie vom Weinstock so
Jawohl. Jemand Berühmtes hat mal gesagt, wenn man nicht 8-mal was wiederholt, bleibt es nicht hängen, aber wir haben nicht so viel Zeit heute. Okay. Und wenn Jesus der wahre Weinstock ist, gibt es dann auch einen falschen? Oder mehrere falsche? Hängst du vielleicht als Rebe an Kraftquellen, die vielleicht, wenn man sie genau anschaut, gar keine sind? Hängst du vielleicht dein ganzes Leben an deine Familie? Meine Familie ist meine Kraftquelle. Meine Kinder sind meine Kraftquelle. Übrigens, ich sage es euch ungern, aber irgendwann ziehen die aus. Mein Job. Auch da kann es passieren, dass du morgen einfach keinen mehr hast. Mein jährlicher Urlaub auf die Bahamas oder auf Malle oder wie auch immer. Und dafür gebe ich alles. Also, und ich lebe auf diesen Urlaub hin. Ja, und wenn dann da irgendein Sturm herrscht, dann muss man den Urlaub absagen. Und dann, was ist dann mit deinem wahren Glück und deiner wahren Kraftquelle? Wovon nährst du dich dann? Das Volk Israel hat es damals auch so gehandhabt, dass sie ihre Kraftquellen woanders hergezogen haben als aus dem Gott, der so um sie geworben hat. Aber wir machen das heute nicht anders. Und im Alten Testament gibt es Bibelstellen, wo das Volk Israel immer mit diesem Weinstock, mit den, ja, der keine Frucht bringt, verglichen wird. Das ist eher eine negative Beschreibung vom Volk Gottes, weil es einfach sich immer abtrennt vom Weinstock und sich nicht beschneiden lässt vom Gärtner. Ja, also so, die Israeliten haben dann früher mal gedacht, ah, jetzt habe ich es kapiert, ich muss Frucht bringen, also ich muss ein gutes Leben führen und Dinge tun für Gott, damit ich in seiner Gnade bin. Und heute denken wir das manchmal genauso. Und ich möchte euch zeigen, wie es mir ergangen ist, auch vielleicht so in diesem Fluss gelebt habe, ich muss was leisten, um mir Gottes Liebe zu verdienen. Und ich habe ein ganz anschauliches Beispiel. Das wäre schön, wenn diese zwei Beispiele jetzt zu mir kämen. Ein gutes Leben führen, nett sein, ich muss mir Gottes Liebe verdienen. Nachdem ich so 10 Jahre mit Gott unterwegs war, ich habe mich bekehrt mit 14. Yeah, ihr dürft ruhig mal klatschen. I love it. So, ich rutsche. Vielen Dank. Oh, ist sie nicht süß, diese Weintraube? Wunderbar. I love this. Komm ein bisschen weiter vor, es ist zu schade. Nee, ein bisschen weiter so. Ja, guck, so. Also, mit 14 bekehrt, zum Glauben gefunden. Mit 22 habe ich mich taufen lassen in der Baptistengemeinde. Und da habe ich dann gedacht, Entschuldigung, schon Haare auf den Zähnen jetzt. Da habe ich dann gedacht, so, jetzt bin ich getauft, jetzt bin ich safe. Ja? Also ich meine, zum Glauben gekommen, bekehrt, ja gesagt und dann Taufe. Und nichts und niemand kann mich mehr aus den Händen des Herrn reißen. So steht es ja auch im Römerbrief und alles ist gut. Ich war voller Tatendrang. Ich habe darauf geachtet, Bibel zu lesen und eben Frucht zu tragen. Ich war auf Bibelschulen und habe es geliebt. Ich habe den Leuten von Jesus erzählt. Also ich bin regelmäßig in den Gottesdienst gegangen, in den Hauskreis und in der Schule, denn hier im Bibelkreis und Schnickschnack. Also dranner kann man eigentlich schier nicht mehr sein an Jesus, wenn man das so sehen will. Also ich war ziemlich dranner. Und dann war es so, ihr seht ja also hier, ne, die Weintraube ist verbunden mit Jesus, ne? Und irgendwann war es so, dass dieses Band, ich wünschte, ich hätte ein längeres, ausgeleiert ist, dann könnte er jetzt weiter weglaufen. Und es hielt noch irgendwie. Aber ich habe so hart gearbeitet und irgendwie hat es mich auch unheimlich angestrengt. Und irgendwann mal habe ich gemerkt, so diese Wunschvorstellungen, meine Wunschvorstellung über Gott und mein Glauben und mein Leben, und da war überhaupt nichts passend, nichts Kongruentes irgendwie. Und dann habe ich ein paar Erlebnisse gehabt so in meinem Leben und habe mich tatsächlich, müsst ihr euch mal vorstellen, bekehrt und getauft, einfach selbst, wenn es denn dann geht, Rainer, kannst du mal schneiden? Das geht sonst zu lang. Schneid mal ab. Also auf jeden Fall ist die Schere nicht. Hätte ich vorher probieren können. Danke. So. Das ist passiert. Noch nicht so dramatisch, ne? Sieht eigentlich aus wie vorher, oder? Hat sich nichts verändert, außer dass er halt ein paar Schritte weiter weg ist. So. Ich habe es auch nicht gemerkt. Da dachte ich, ja gut, was war jetzt da anders? Wahrscheinlich war die ganze Sache mit dem Glauben und dem, das kann man haben, aber nice to have, aber man muss nicht. Es geht auch so. Und dann habe ich aber nicht gemerkt, wie so nach und nach und so weiter und so weiter. Wie jämmerlich man da irgendwie irgendwann mal aussieht. Ist das so laut? Aber es ist so schön, man kann es richtig sehen. Wie wenig fruchttragend man da noch ist. Und das jetzt war ziemlich laut. Ja, der eine oder andere und ich auch haben mich ziemlich erschreckt. Ich hasse Luftballons zu zerplatzen. Danke, Jesus. Danke, du. Ich bin ganz verwirrt. Aber in der Tat lief es gar nicht laut ab. Das hat nicht so geknallt. Das hat mich nicht erschreckt. Das ging ganz langsam. Und irgendwann war tatsächlich keine Frucht mehr dran, sondern nur noch pilzbefallene, schrumpelige, ausgetrocknete Rosinen hingen an mir rum, wenn man mal bei diesem Bild bleiben möchte. Und das hat sich in meinem Charakter letztlich so gezeigt, dass ich, glaube ich, ein ziemlich großes, ihr wisst schon, dieses eine Körperteil, das mit A anfängt. Möchtest, wir sind hier in der Kirche auch ein bisschen ernst bleiben. Arm war es nicht, nee. Es war wirklich so, dass ich dann irgendwann mal mich angeguckt habe im Spiegel und dachte, was bist du für ein... Boah, ich war unterwegs, ey, ihr könnt es euch nicht vorstellen, rücksichtslos. Und also wirklich, mein Ego war eben ganz da oben und ziemlich breit unterwegs und es war mir völlig wurscht, ob ich andere Leute verletzt habe mit meinen Taten, mit meinen Worten. Völlig wurscht, hast du dem sei Problem, oder? Stell dir zu, Rainer. Steinschuhe meiner. So war ich unterwegs und es war wirklich nicht schön. Und am Anfang habe ich es nicht gemerkt. Und die Leute, die mir es sagen wollten, durch die habe ich quasi durchgeguckt und weggehört. Ich wollte das auch nicht hören. Es geht die nämlich in Scheiß an. So war ich drauf. Und das ist nicht cool. Also ich kann quasi wirklich aus meinem Leben sagen, es ist nicht cool. Am Anfang ja und ihr merkt es nicht. Und dann wird es hässlich. Und das ist auch so, dass ihr dann das, was andere sagen wollen und euch vielleicht helfen wollen, ihr hört das nicht mehr. Die sagen das und ihr hört die Worte, aber ihr versteht sie nicht mehr. Und das hat nichts mehr mit eurem Leben zu tun. Und ihr werdet euch von solchen Menschen dann fernhalten, weil das bequemer ist. Jesus sagt, dass wir ohne ihn nichts tun können. Sagt vorher noch was und nachher noch was. Man könnte es auch ein bisschen kürzer sagen, aber Jesus wollte das so. Ich habe es euch verkürzt. Man könnte sagen, es ist Gnade, 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 Gnade und nichts als Gnade. Natürlich kann ich was tun, ich kann zur Arbeit gehen, ich kann mich weiterhin bemühen und freundlich und nett sein und das ist alles nicht das Thema. Ja? Das gibt Menschen, die sind nicht mit Jesus unterwegs und trotzdem wahnsinnig nett und liebenswert und haben es oft besser drauf als ich. Aber dass es Bestand hat und Ewigkeitswert, dazu brauchen wir Jesus. Und das ist Gnade, das ist nicht mein Verdienst. Und wir denken da manchmal, ja, wie mache ich das mit Gott und mir und meinem Leben und so? Aha, ich tue Gutes, damit Gott mich liebt. Okay, ist noch nichts einzuwenden. Also Gutes tun ist immer gut. Aber ich glaube, Es ist ein anderer Gesichtspunkt, wenn wir denken, ich tue Gutes, weil Gott mich liebt. Das ist mein Antrieb. Nicht damit. Der liebt mich sowieso, ob ich ein A bin oder nicht. Er liebt jeden Menschen auf der Welt, wenn er noch so übel drauf ist. Das ändert nichts, sondern dass er sie liebt. Aber meine Motivation, Gutes zu tun, ist deswegen, weil Gott mich so sehr liebt, spornt mich das an. Und das kommt von innen, das kommt nicht von außen. Jetzt kommt der Du. Du, komm schon mal, ach, bring doch Jesus gleich mit. Der ist jetzt überrascht, aber das hält nicht lange. Du, hallo. Guck mal, dein Job, ein Wort, ganz einfach, dranbleiben. Das sähe dann ungefähr so aus, also praktisch. So, ne? So an Jesus dranbleiben. Okay? Lauf mal eine Runde, einfach mal so ein bisschen, ja, und wieder zu mir, dranbleiben. Genau, super, vielen Dank. Ist anstrengend?
Nein.
Nee? Wenn er jetzt mal ein bisschen schneller geht, dann geh mal ein bisschen schneller, mach mal eine Kurve. Mein liebes Auge, da kommt aber jemand ins Schützen. Dankeschön. Vielen Dank auch da. Einen herzlichen Applaus an du. Also es klingt easy, dranbleiben. Ne?
Ja, du musst halt dranbleiben am Herrn und musst halt immer zu ihm schauen und du musst halt immer alles ans Kreuz bringen und so.
Also ich weiß nicht, ob ihr alle fromm seid, alle bekehrt, aber das sind so unsere Floskeln, die lieben wir sehr. Habe ich das vielleicht gehört, du musst halt zum Herrn gucken. Ja, ich möchte das auch nicht irgendwie schmälern, ja, das stimmt. Aber die Frage ist, wie geht das? Gehst regelmäßig in die Kirche, hast Jobs, die machst du auch fleißig, organisierst viel, rockst viel im ICF und auch im Geschäft und bist da treu in großen und kleinen Dingen. Und jetzt guckst du dich an und denkst, Frucht bringen, habe ich irgendwie so den Eindruck, ich bringe Frucht. Jetzt könnte es ein bisschen unangenehm werden, Achtung. Aber vielleicht wagt ihr jetzt hinzuhalten. Bei näherer Betrachtung von deinem Zustand, da fällt dir auf, oder dein Mitreben fällt auf, oder euch beiden, dass du dich nicht wirklich tiefgreifend verändert hast, seit du Rebe wurdest. Dass du nicht geduldiger geworden bist, dass du nicht freundlicher geworden bist auf Dauer, so von innen raus freundlich, sondern dass es dich anstrengt, freundlich zu sein. Dass du dich nicht langfristig veränderst, immer relativ kurz und dann tiefe Einbrüche und dann krabbelst du wieder mühsam aus diesem Loch und strengst dich wieder an. Du bist nicht bescheidener geworden, deine schlechten Angewohnheiten werden immer noch von allen gefürchtet. Kritik anzunehmen ist immer noch nicht wirklich deins, aber austeilen ist deine Profession. Fazit, dein Herz hat sich nicht verändert. Warum? Warum kann das sein? Wenn es sich jetzt gerade blöd anfühlt, so, und denkt, meint ihr mich? Nein, so gut kenne ich euch ja nicht. Aber ich fühle das manchmal, es fühlt sich manchmal nicht so, ich möchte aber so nicht sein, ja, aber ich bin aber so. Dann könnte es durchaus sein, dass der Weingärtner gerade dabei ist, das genau anzuschauen und sagen, ah, guck mal, das muss noch weg. Schlimmer ist es nicht. Es ist ein bisschen unangenehm. Aber der Weingärtner, der weiß, was er tut. Du nimmst aus irgendeinem Grund die Nährstoffe nicht auf, die der Weinstock dir zu geben hat. Was ist es? Du bist doch dran.
Ich guck doch immer zum Herrn.
Und alle meine Sorgen gebe ich ihm ab. Einmal die Woche. Sonntags. Es ist kein Grund zur Sorge, wenn es sich komisch anfühlt. Dann lass es sich komisch anfühlen. Aber lass es zu. Und trau dem Weingärtner zu, dass er weiß, wo er die Rebschere ansetzt. Und denk an dieses Bild, dass er, sollten Tränen nötig sein. Und ich bin davon überzeugt, dass Gott uns Tränenkanäle geschaffen hat, damit wir nicht verstopfen innerlich. Dann hält er ein Gefäß drunter und diese Tränen wird er aufheben im Himmel. Und die sind ihm wichtig. Du bist ihm wichtig. So wichtig, dass er jede einzelne Träne sammelt. Also er weiß, was er tut. Gott ist der Weingärtner, nicht ich. Jesus ist der Nährstoffgeber, nicht ich. Was bin ich dann? Ich habe ein schönes Wort gefunden. Ich bin die Chilltraube. Eine Chilltraube, so chillen, so abhängen. Ich soll einfach nur abhängen. Also ich soll einfach abhängen halt. Das klingt echt nach wenig Arbeit. Also, das ist in unserem Schwabenländle nicht ganz so gut, gell? Weil wir müssen viel schaffen, damit wir uns das alles verdienen. Sonst ist es nichts wert, wenn es nichts kostet. Aber der hat bezahlt. Der Preis war hoch. Dass ich Chilltraube sein darf. Ich darf einfach rumhängen und mich vollpumpen lassen mit Nährstoffen. Das ist sein Job, nicht meiner. Pff, wenn ich zu wenig Nährstoffe habe, ist not my fault. Dann ist entweder der Weingärtner noch nicht ganz fertig, aber wenn ich hier dran chille und mich mit Nährstoffen vollpumpen lasse und mit Wasser, Wasser des Lebens, sagt Jesus, dann bin ich draußen aus der Nummer. Ich bin einfach nur die Chilltraube. Wir fahren gerne von einem Extrem ins andere. Zum Beispiel, im Glauben geht es darum, ein aufgeräumtes Leben zu führen, weil Gott ist ja ein Gott der Ordnung und hier sowieso, Kehrwoche und so. Und damit ich wirklich zu Jesus gehören kann, muss ich erstmal in meinem Leben aufräumen. Und dann kann ich mich Jesus anbieten. Ich kann sagen, Jesus, jetzt bin ich soweit, das ist alles kehrt, vor der Gasse, hinter der Gasse, Keller ist aufgeräumt, jetzt kannst du kommen. Aber das steht total im Gegensatz zur Gnade, 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 Gnade. Die andere Sicht lautet dann so, ne, wir fallen mal gerne von einer Seite vom Pferd dann zum anderen. Ach was, brauchst du keine Sorge machen, das ist gut, egal, der braucht ja dein Geld nicht, hat ja selber genug. Und was deine Sexualität angeht, das geht ihm nichts an, ist ihm auch nicht so wichtig. Und dein Freizeitverhalten zum Beispiel, das ist ganz klar, das ist alles dein Problem und das darfst du so machen, wie du willst, denn wir sind ja Gottes Kinder und deswegen sind wir frei, das zu tun, was wir wollen. Und wir gestalten das alles so, wie wir Bock haben. Das ist so die andere Seite der Chilltraube, aber das, glaube ich, ist das andere Extrem und Mitten sind manchmal gut. Er verlangt ja nicht, dass du dich an moralische Regeln hältst, wer auch immer die bestimmt. Andere Völker, andere Moral. Interessant, darüber nachzudenken, was ist denn dann nur richtig? Unsere oder die in Timbuktu? Aber das ist nicht das, was Gott von uns will. Jetzt denkt ihr, das ist ja gut. Keine moralischen Vorhaltungen. Es stimmt nur zum Teil, denn eigentlich ist es viel gravierender, was Gott möchte, was Jesus möchte. Er will dein gesamtes Leben. Er will dein gesamtes Leben. Er will und er wünscht sich und er bittet darum, dass er in deinem Leben die Autorität hat, gut und falsch zu definieren. Er will, er wünscht sich, er bittet darum, dass er in deinem Leben die Autorität hat, gut und falsch zu definieren. Wer ist Jesus für dich? Das ist mal eine Frage, finde ich, da können wir immer wieder drüber nachdenken, ob wir jetzt ganz frisch im Glauben sind oder alte Glaubenshasen. Lade ihn ein, denn er ist der wahre Weinstock, das hat er von sich gesagt, und entweder er ist der größte Lügner aller Zeiten oder er ist Gott, der die Wahrheit sagt. Er ist der, der dich mit Nährstoffen versorgt. Und mit lebendigem Wasser. Und er hat sich zu dir bewegt. Der steht vor deiner Tür. Das steht in seinem Wort. Ich stehe vor der Tür, sagt Jesus. Stellt euch das mal vor, ein Gott, der vor meiner geschlossenen Tür steht. Wo gibt's denn sowas? Das gibt's nur bei Jesus. Nirgends anders. Du brauchst nur noch die Klinke runterdrücken und dann stehst du einem strahlenden Sieger gegenüber. Und wisst ihr was? Der geht am liebsten in Messihäuser. Da, wo es richtig übel aussieht, noch kein Keller aufgeräumt. In der Küche stinkt's, die Spülmaschine nicht ausgeräumt. Das findet er toll. Ihr müsst nicht erst Kehrwoche machen und sagen, so Jesus, jetzt kannst du reinkommen. Der findet sowieso noch mal Krümel. Ihr steht einem strahlenden Sieger gegenüber, der voller Freude mit euch euer Messihaus aufräumen möchte. Vielleicht habt ihr auch nur ein Zimmer, was dringend mal unter seine Lupe müsste. Wenn du schon länger Christ bist, Dann wunderst du dich vielleicht, ey, ich habe schon ganz schön viele Früchte dran, das ist super, ich bin ja auch schon lange unterwegs. Aber warum schmecken die nicht? Warum bin ich nicht so anziehend? Warum wollen andere nicht so gern Zeit mit mir verbringen? Oder, ja, mit mir Abendessen, mit mir lachen, mit mir irgendwo hingehen. Wie bin ich? Warum schmeckt da was nicht an mir? Warum sieht es schön aus, aber es hat einen bitteren Geschmack? Aber zur Dekoration eignen sie sich noch. Na prima. Was stiehlt dir Luft und Licht? Warum gibt es einen Stillstand in deiner Herzensumgestaltung? Wir laden dich ein, am Kreuz mit unserem Team einen Tausch zu machen nachher. Nach den Taufen kommen wir nochmal zusammen. Hast du noch ein bisschen Zeit? Kannst du noch ein bisschen beim Taufen zugucken und schauen? Okay, ja, sie werden in den Tod getauft. Krasse Sache. Aber ich schätze mal, dass die meisten das doch überleben werden. Wir laden euch ein, einen Tausch zu machen am Kreuz. Tausche falsche Weinstöcke gegen den wahren Weinstock ein. Wenn du einen aus Plastik hast, dann gib den ab. Tausche dein altes Leben gegen ein neues, blühendes und fruchtbringendes Leben ein und werd eine Chilltraube. Und jetzt kommt die Quizfrage. Seid ihr schon startbereit? Seid ihr bereit? Weil ihr müsst nach vorne gerannt kommen, sonst geht's halt nicht. Okay? Are you ready? Jesus kam vorher rein und hatte eine Jobbeschreibung um den Hals gehängt bekommen von mir. Und auf dieser Jobbeschreibung fehlte ein Buchstabe. Welcher Buchstabe fehlte? Was? Nee. Das, hallo, das ist ja wie bei... Also, du kriegst nachher den Angebrochenen. Wo die Claudi schon reingespuckt hat wollen. Nee. Ihr habt nicht aufgepasst? Ich nehme den wieder mit, ich bin eiskalt. Welcher Buchstabe fehlte? Also gut, dann ist keiner, du darfst kommen. Du darfst kommen. Komm, ist keiner da. Du hast aufgepasst.
Das ist L, das sind Nährstoffe.
Genau, das R. Da ist ein Tippfehler auf dem Ding und das sind Nährstoffe. Und es ist keinem aufgefallen. Herzlichen Glückwunsch. Ich übergebe an den Rainer. Amen.